Aggressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 10 Vampirjäger.
Aussage von Trevor Herbert bezüglich seinem Leben als selbsternannter Vampirjäger. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 10. Juli 2010. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Na dann, seit fast 50 Jahren wollte ich Ihnen jetzt einen Besuch abstatten und das hier zu Papier bringen und jetzt bin ich endlich hier. Also, wo soll ich anfangen? Mein Name ist Trevor Herbert, wie ich es oben auf Ihrem Formular bereits geschrieben habe, und ich bin schon fast mein ganzes Leben lang obdachlos. Wenn Sie in Manchester wohnen, haben Sie sicher schon von mir gehört. Man nennt mich Trevor den Landstreicher. Ich meine, ich bin nicht gerade leicht zu übersehen, ne? Und ich lebe dort schon so lange in der Öffentlichkeit, dass ich wohl zu einer Art Institution geworden bin. Es hilft auch, dass ich schon immer ein unheimliches Talent dafür hatte, das Alter von Leuten raten zu können. Die Menschen kommen auf der Straße auf mich zu und bitten mich, ihr Alter zu erraten, und ich sage es ihnen. Und meistens sind sie schockiert, wenn ich hier richtig liege. Das macht Spaß, also klar, jeder in Manchester kennt Trevor den Landstreicher. Ich habe gehört, jemand hat mir sogar eine Seite im Internet gemacht und die hat ein paar tausend Likes bekommen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es klingt nett. Aber deswegen bin ich natürlich nicht hier, ne? Nein, ich bin hier, weil ich mein Leben auch dem Finden und Töten von Vampiren gewidmet habe. Ich habe 5 Menschen getötet, von denen ich sicher weiß, dass sie Vampire waren, und 2 weitere, die es vielleicht waren oder auch nicht. Es gibt einen Mann, von dem ich mir jetzt sicher bin, dass er kein Vampir war, den ich leider getötet habe. Aber ich weiß, dass er ein gewalttätiger Krimineller war, also versuche ich mich deswegen nicht allzu schlecht zu fühlen. Ich bin mir sicher, dass es für jeden schwer zu akzeptieren wäre, selbst für eine Organisation wie die ihrige, aber ich habe auch nicht wirklich Beweise, die ich Ihnen geben könnte, außer den Vampirzähnen, die ich Ihnen mit dieser Aussage hinterlassen werde. Bitte haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie mich bei der Polizei wegen der Morde anzeigen. Ich bin mir sicher, dass Sie dazu verpflichtet sind, aber da bei mir vor kurzem Lungenkrebs im Endstadium diagnostiziert wurde, ist es ohnehin zweifelhaft, dass ich noch besonders lange leben werde. Das ist auch der eigentliche Hauptgrund dafür, dass ich endlich die Details meiner Mission zu Papier bringen möchte, der ich mich im letzten halben Jahrhundert heimlich gewidmet habe. Meinen ersten Vampir habe ich 1959 getötet. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch ein weitgehend normales Leben, abgesehen vielleicht von dem Missbrauch, dem meine Familie durch meinen Vater ausgesetzt war. Er war ein abscheulicher Mann, der meine Mutter 56 umgebracht hat. Es war ein klarer Fall von Mord unter Alkoholeinfluss, aber die Gerichte werteten es als Unfall und mein Vater kam nicht ins Gefängnis. Glücklicherweise mussten mein Bruder und ich nur noch 4 Monate lang seine Widerwärtigkeiten ertragen, bevor er sich endlich zu Tode gesoffen hatte. Ich war 13, als er schließlich starb, und mein Bruder war 15. Nach seinem Tod gab es mehrere Versuche, uns als Waisen irgendwo unterzubringen, aber sie trennten uns immer und das konnten wir nicht gebrauchen, also liefen wir meistens davon. Nach einer Weile beschlossen wir uns lieber auf der Straße durchzuschlagen als in einem weiteren fremden Zuhause. Es war im Herbst des Jahres 1959, als wir von Sylvia MacDonald aufgenommen wurden. Das war keine offizielle Nummer, aber es war Ende Oktober ziemlich kalt und sie sah uns frierend in einer Seitenstraße sitzen, neben dem King's Arms Hotel, wie es damals noch hieß, in der Tipping Street, bevor die durch die Umgehungsstraße ersetzt wurde. Rückblickend glaube ich, dass es auf dem Weg in den Pub war, um dort nach ein paar Pennern oder Aussteigern als Opfer zu suchen, und ich muss wohl eingestehen, dass es bei meinem Bruder und mir fündig geworden ist. Es sah aus wie eine ältere Frau, eine Witwe, wie ich annahm, da es schwarz gekleidet war und ein seltsames Benehmen an den Tag legte, von dem ich heute weiß, dass es ein Merkmal der Vampire ist. Damals aber habe ich noch nicht darauf geachtet. Viele der älteren Leute hatten beide Kriege miterlebt und es war nicht ungewöhnlich, dass sie etwas seltsam waren. Ich dachte, dass dies bei Sylvia MacDonald ebenfalls der Fall war, und nach einer kleinen Diskussion stimmten mein Bruder und ich dem Angebot von Kost und Logis zu. Lassen Sie mich kurz ein wenig ausholen und Ihnen von den Verhalten von Vampiren erzählen. Denn ich hatte, nachdem ich mir das Lesen beigebracht hatte, so viel zu diesem Thema gelesen, wie ich nur konnte, aber in den Büchern, die ich dazu gefunden hatte, wird nur selten darauf eingegangen und wenn, dann nur sehr oberflächlich. Sehen Sie, Nach meinen eigenen Beobachtungen glaube ich, dass ein Vampir eher einem Tier als einem Menschen ähnelt. Ich meine das nicht nur als bloße Redewendung, sondern als Analyse, wie sie ticken. Ich glaube nicht, dass Vampire über ihr Erscheinungsbild hinaus als menschlich betrachtet werden können, und ich habe auch noch nie Beweise dafür gesehen, dass sie durch das Fressen mehr von ihrer Art erschaffen. Eine Sache, auf die man achten sollte, ist, dass sie nicht sprechen. Meiner Erfahrung nach sind sie tatsächlich völlig stumm. Sie brauchen keine Luft und in ihrer Kehle wäre gar kein Platz für eine Luftröhre. Trotzdem sind sie in der Lage, sich mit absoluter Klarheit verständlich zu machen, obwohl ich die Art und Weise, wie sie dies tun, nie verstanden habe. Als Sylvia MacDonald an jenem Tag zu uns in die Gasse kam, verstanden wir, dass dies der Name war, den es sich selbst gab und dass uns eine Mahlzeit und ein Bett angeboten wurde, obwohl es keinen einzigen Laut von sich gegeben hatte. Mehr noch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Tatsache, dass es nie ein Wort gesagt hat, einem von uns auch nur im geringsten seltsam vorgekommen ist. Ich habe nie ganz verstanden, wie sie dazu in der Lage sind und ich bezweifle, dass ich das jemals tun werde. Ich kann nur mutmaßen, dass es sich um eine Art instinktive Form der Hypnose oder Gedankenkontrolle handelt. Ein weiteres Missverständnis, das mir immer wieder begegnet, wenn ich versuche, über Vampire zu sprechen, ist, dass die Leute denken, sie könnten tagsüber nicht rausgehen. Das können die sehr wohl. Ich konnte zwar beobachten, dass sie direktes Sonnenlicht nach Möglichkeit meiden und generell eher bedeckende Kleidung tragen, wenn sie sich tagsüber bewegen, aber das scheint für sie kein großes Problem zu sein. Ich würde sie tagsüber als schwächer beschreiben, aber ob das wissenschaftlich gesehen am Sonnenlicht liegt oder einfach daran, dass das Böse bei Tageslicht weniger Kraft hat, weiß ich nicht. Sylvia MacDonald kam an einem bedeckten Nachmittag zu uns und es war genug von ihrer blassen Haut sichtbar, dass, wenn Sonnenlicht einem Vampir wirklich schaden würde, es wahrscheinlich vernichtet worden wäre. An diesem Nachmittag beschlossen mein Bruder Nigel und ich, mit zum Haus von Sylvia MacDonald zu gehen, in der Hoffnung, für eine Weile ein Dach über den Kopf zu haben. Sie wohnte in der Loom Street, die es immer noch gibt, obwohl das Haus selbst schon vor langer Zeit abgerissen wurde und jetzt nur noch ein bisschen Gestrüpp an der Stelle ist, wo es früher einmal war. Ich gehe manchmal dorthin, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen, denn mein Bruder hat kein Grab, das ich besuchen kann. Das Haus war schon 1959 alt, und als ich es betrat, schlug mir ein abgestandener, kupferartiger Geruch entgegen, den ich damals noch nicht als altes Blut erkannte, denn ich war kaum 16 und hatte damals nicht die Erfahrung, die ich jetzt habe. Die Möbel und Tapeten waren offensichtlich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gewechselt worden, und eine dicke Staubschicht bedeckte alles. Sogar der Fußboden war staubbedeckt, bis auf eine freie Spur, auf der sich Sylvia MacDonald bewegte und den Saum ihres Kleides hinter sich herzog. Ich erinnere mich, dass ich mich gefragt habe, ob Sylvia MacDonald immer genau den gleichen Weg durch ihr Haus ging, da ich noch mehr freie Spuren in den anderen Räumen sehen konnte. Die Möbelstücke sahen unbenutzt aus und als ich ein Buch aus dem Regal nahm, waren die Seiten durch eine Mischung aus Feuchtigkeit und Schimmel fest zu einem Block verklebt. Ab da begann ich mich sehr unwohl zu fühlen, aber welche Überzeugungskünste auch immer der Vampir besaß, sie beruhigten mich genug, um ihm mit meinem Bruder zusammen weiter zu folgen. Wir gingen die Treppe hinauf und ich wurde in einem kleinen Raum geführt, in dem ein Bett stand. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass dies mein Zimmer sein würde und ich wurde dort zurückgelassen, während Sylvia MacDonald meinem Bruder in das Zimmer nebenan führte. Als sie zurückkam, brachte sie eine Schale mit Obst und bot sie mir an. Das Obst war eindeutig ein paar Wochen alt und in verschiedenen Stadien der Fäulnis, aber nur um das Ding zu besänftigen, fand ich einen Apfel und ein paar Trauben, die essbar schienen, und ich aß sie. Es beobachtete mich die ganze Zeit schweigend. Dann drehte es sich um und ging hinaus in Richtung Nigels Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt schien das, was auch immer die Kreatur getan hatte, um mich gefügig zu machen, langsam nachzulassen und mir wurde klar, wie falsch das alles war. Mir wurde auch klar, dass es nicht so aussah, als gäbe es eine einfache Möglichkeit, aus dem Haus zu entkommen. Alle Fenster, die ich gesehen hatte, waren vergittert und ich erinnerte mich, dass Sylvia MacDonald die robust aussehende Eingangstür hinter sich verschlossen hatte, nachdem wir alle eingetreten waren. Also legte ich mich stattdessen einfach in das alte, muffige Bett und wartete. Ich konnte nicht recht sagen, worauf ich gewartet habe, aber schon bald wurde es dunkel und ich nahm an, dass Sylvia MacDonald sich schlafen gelegt hatte, da ich noch nicht begriff, mit welchem Wesen ich es da zu tun hatte. Ich brauchte etwas Licht, um mich zu beruhigen, aber es schien, dass das alte Haus über keine Stromleitung verfügte, also benutzte ich mein Feuerzeug an einer Kerze, die ich neben dem Bett gefunden hatte, und schlich zur Tür. Sie war zum Glück nicht verschlossen und ich verließ das mir zugewiesene Zimmer und ging dorthin, wo ich meinen Bruder vermutete. Ich ging hinein und fand ihn in seinem Bett liegend, so tun, als würde er schlafen. Nach einem kurzen Gespräch wurde klar, dass Nigel mit unserer Situation nicht glücklicher war als ich, und wir beschlossen beide, dass eine weitere Nacht auf der kalten Straße besser war, als bei dieser fremden Frau zu bleiben. Während wir über mögliche Fluchtwege redeten, hörten wir jedoch ein Rascheln vor der Tür und die Klinke begann sich zu bewegen. Ich kroch unter das Bett und versteckte mich, um unseren seltsamen Gastgeber nicht zu verärgern, während Nigel wieder so tat, als würde er schlafen. Von meinem Blickwinkel unter dem Bett aus konnte ich sehen, wie sich die Tür öffnete und das Kleid von Sylvia McDonald hereinkam und sich auf das Bett zubewegte. Ich lag einfach da und versuchte, keinen Laut von mir zu geben. Ich bin nicht stolz darauf und manchmal bin ich mir sicher, dass meine Untätigkeit direkt zum Tod meines Bruders geführt hat, aber meistens akzeptiere ich, dass wenn ich den Vampir auf meine Anwesenheit aufmerksam gemacht hätte, ich eben auch gestorben wäre. So oder so, Tatsache ist, dass ich nichts tat, als ich die Geräusche eines Kampfes und Nigels erstickten Schrei über mir hörte. Die Kreatur drehte sich schnell um und schleuderte ihn runter. Etwas fiel vor mir auf den Boden, aber ich schaute nicht nach, was es war. Meine Augen waren auf Sylvia McDonald gerichtet, als es sich auf meinen Bruder stürzte. Es öffnete sein Maul zum ersten Mal, seitdem wir uns begegnet waren, aber ich konnte nichts darin sehen aus einem Dutzend langer, dicker, spitzer Zähne, wie die eines Hais. Mit einer einzigen, fließenden Bewegung stieß es die Zähne in den Hals meines Bruders und riss ein großes Stück Fleisch heraus. Blut spritzte aus Nigels krampfenden Körper, während Sylvia McDonalds Kehle zu zucken begann. Der Kiefer löste sich und eine lange, röhrenförmige Zunge, etwa so dick wie mein Unterarm, schlängelte sich aus seiner Kehle und klammerte sich in die spritzende Wunde. Es gab ein schreckliches, schlürfendes Geräusch, das erste Geräusch, das ich jemals von der Kreatur gehört hatte, als die Zunge das Blut aus der Kehle meines Bruders saugte. Ich lag einfach nur da und sah zu, wie sein Bauch anfing, sich aufzublähen und anzuschwellen und nun gegen das schwarze Kleid drückte, das es trug. Nach den längsten 10 Minuten meines Lebens war der Vampir fertig. Seine Zunge zog sich in seinen Rachen zurück, das Blut tropfte immer noch auf den nun blassen Leichnam meines Bruders und es legte sich, scheinbar zufrieden, rücklings auf den Boden. Während all dies geschah, hatte ich meine Energie darauf verwendet, nicht zu schreien oder meine Anwesenheit zu verraten. Aber als der Vampir gesättigt auf dem Boden lag, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf das, was Nigel aus der Hand gefallen war, als es ihn aus dem Bett gezerrt hatte. Es war sein Taschenmesser. Ich hatte keine Ahnung, was so ein kleines Messer gegen eine Kreatur ausrichten konnte, die viel stärker und schneller zu sein schien als ich. Aber ich sah keine andere Möglichkeit, als es zu versuchen. Ich bewegte mich so langsam, als ich nach dem Messer griff, dass es sich zeitweise so anfühlte, als würde ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich war besorgt, dass die Kreatur mich entdecken und zuschlagen würde, so wie sie es bei Nigel getan hatte, obwohl ich inzwischen weiß, dass der Geruchssinn der wichtigste Sinn der Vampire ist. Und bei all dem Blut ringsherum gab es kaum eine Chance, dass es meinen Geruch wahrnehmen konnte. Mit dem Messer in der Hand schlich ich mich an die Kreatur heran, bis ich über ihr stand, während sie seelenruhig das Leben meines Bruders verdaute. Ich fühlte einen plötzlichen Anfall von Wut und Adrenalin über mich kommen und mit einer Geschwindigkeit und Kraft, von der ich nie wusste, dass ich sie besaß, stieß ich das Messer in Sylvia McDonalds blutgefüllten Magen. Er platzte wie ein kranker Ballon und Blut begann herauszuspritzen. Die Augen der Kreatur schossen auf und sie drückte verzweifelt auf die Wunde. Die Kehle von dem Ding war nicht in der Lage, einen Schrei auszustoßen, aber sein Gesicht zeigte seinen stummen Schmerz und Zorn, während es auf dem Boden herumfuchtelte. Als ich zurückstolperte und versuchte, mir das Blut aus den Augen zu wischen, spürte ich ein unerwartetes Brennen in meiner Hand. Ich sah, dass ich die noch brennende Kerze auf dem Nachttisch berührt hatte. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, was passieren würde, als ich die Kerze ergriff und sie an die trockene Stelle von Sylvia McDonalds Kleid drückte. Ich habe nur versucht, irgendetwas anderes zu finden, womit ich dem Ding schaden könnte, bevor es sich von seinem aufgespaltenen Bauch erholen konnte. Aber ich hätte sicher nicht erwartet, dass es wie trockener Zunder brennen würde. Das Feuer breitete sich schnell über seine abstoßende Gestalt aus, obwohl es dort, wo die Kleidung oder das Fleisch noch blutfeucht war, etwas langsamer wurde. Der Vampir musste eine sehr trockene Kreatur sein, wenn er nicht frisch genährt und vollgesogen war. Vielleicht hatte ich zugeschlagen, bevor sich die Flüssigkeit in seinem Körper ausbreiten konnte. Was auch immer der Grund sein mochte. Sylvia McDonald stand in Flammen, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass auch der Rest des Raumes Feuer fing. Ich war aufgelöst bei dem Gedanken daran, dieses Haus ohne meinen Bruder zu verlassen, aber er war eindeutig tot und ich musste fliehen. Ich erinnerte mich daran, dass der Vampir eine Handtasche bei sich trug, als wir ihm zum ersten Mal begegnet waren, und dass er seinen Schlüssel daraus benutzt hatte, um die Haustür zu verschließen. Jetzt hatte es die Handtasche allerdings nicht bei sich, also begann ich verzweifelt, die anderen Räume des Hauses zu durchsuchen, um sie zu finden. Schließlich fand ich sie, und zwar in dem Zimmer, von dem ich annehme, dass es das Schlafzimmer des Vampirs war. Ich werde es nicht im Detail beschreiben, sondern nur sagen, dass es scheinbar der Ort war, an dem die Kreatur die meisten ihrer Mahlzeiten eingenommen hatte. Ich hoffe, das gibt Ihnen ein klar genuges Bild. Immerhin fand ich dort den Schlüssel und entkam aus dem Haus, bevor das Feuer mich ernsthaft verletzen konnte. Ich hatte Angst, dass die Polizei kommen und mich für einen Mörder halten würde, also blieb ich nicht dort. Ich floh einfach in die Nacht. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis ich einem anderen Vampir begegnet bin. Die ganze Zeit über habe ich auf der Straße gelebt, war gelegentlich in verschiedenen Einrichtungen und hatte es gerade so geschafft, mir einzureden, dass Sylvia McDonald nur ein Produkt des Stresses war, den der Mord an meinem Bruder verursacht hatte. Es war in den späten 60ern, als ich lernte, dass dem nicht so war. Es war 1968, daran erinnere ich mich, denn das war das Jahr, in dem United den Europapokal gewonnen hat, und ich verdiente recht gut daran. Die Leute geben großzügig, wenn sie sich über einen sportlichen Sieg freuen. Freitagabends verbrachte ich meine Zeit normalerweise in der Nähe des Oasis Clubs in der Lloyd Street und bat jeden um Kleingeld, der schon ein bisschen was Intus hatte. Nun, an diesem Abend ging es mir besonders gut, denn es war ein warmer Juniabend, nichts allzu lange nach dem Pokalfinale, und jeder hatte eine gute Laune. Dann gegen 23:30 in dieser Nacht entdeckte ich einen Fremden, der sich zum Tanzen herausgeputzt hatte und mit einer Frau den Club verließ. Ich dachte mir, die beiden könnten gut für ein Scheinchen sein, also machte ich mich an sie ran. Ich machte meine Sache und wartete auf eine Reaktion. Der Mann sah mich an und ich verstand, dass er mir kein Geld geben würde. Als er sich umdrehte, um zu gehen, fiel mir auf, dass er seinen Mund nicht geöffnet hatte, und die Erinnerungen an Sylvia McDonald kamen blitzschnell zu mir zurück. Ich war nicht sicher, was ich tun sollte, also folgte ich ihnen in einigem Abstand. Ich versuchte nicht, mich zu verstecken oder zu tarnen, denn ich hatte da schon längst gelernt, was heute nach wie vor stimmt, dass niemand einem Landstreicher wirklich Aufmerksamkeit schenkt. Während ich sie beobachtete, sah ich, wie die offensichtlich betrunkene Frau dem Fremden Fragen stellte, und jedes Mal schaute er sie nur an und sie lächelte, als ob er eine beruhigende Antwort gegeben hätte, und stolperte dann weiter hinter ihm her. Die ganze Zeit über machte er nicht ein einziges Mal den Mund auf. Ich wusste nicht recht, was ich in dieser Situation tun sollte. Ich hatte keine Waffe außer dem alten Taschenmesser meines Bruders, das ich all die Jahre scharf gehalten hatte. Und obwohl ich mir ziemlich sicher war, was ich da sah, zögerte ich immer noch, ohne Provokation und ohne Plan anzugreifen. Während wir die Straßen entlang gingen, hielt ich Ausschau nach weggeworfenem Holz und bemerkte tatsächlich eine zerbrochene Holzpalette, die teilweise aus einem der Mülleimer ragte. Ich schnappte mir einen langen Splitter und nutzte das Messer, um ihn schnell anzuspitzen, wobei ich die ganzen Spreisel ignorierte. Da ich meine jugendliche Erfahrung mit diesen Kreaturen für das Produkt eines gestörten Geisteszustandes gehalten hatte, hatte ich noch nicht viel über sie nachgeforscht. Trotzdem war ich mir ihrer angeblichen Schwäche gegenüber Holzflöcken durchaus bewusst. Ich war nur dem Vampir, der sich, wie ich später herausfand, Robert Arden nannte, und seinem Opfer zurück zu dem Gebäude gefolgt, in dem er offenbar lebte. Es öffnete die Vordertür und die Frau folgte ihm. Ich war nicht schnell genug, um hineinzukommen, bevor die Tür ins Schloss fiel, und hatte natürlich keinen Schlüssel, also ging ich um die Seite herum, blickte in die Fenster und zum Glück schien der Vampir im Erdgeschoss zu wohnen. Ich beobachtete durch das Fenster, wie es sein Opfer in ein spärlich möbliertes Wohnzimmer führte. Ich konnte keine offensichtlichen Anzeichen für ein vorangegangenes Gemetzel sehen, aber ich erinnerte mich daran, wie sauber Sylvia McDonald das ganze Blut meines Bruders aufgesaugt hatte, also kam mir das nicht wirklich seltsam vor. Ich versuchte vorsichtig das Fenster zu öffnen und entdeckte, dass es verschlossen war. Also suchte ich im Garten nach dem schwersten Stein, den ich finden konnte, und beobachtete, was drin geschah. Ich musste sicher sein. Schon bald bewegte sich Robert Arden geschmeidig hinter seine nun sitzende Beute und öffnete schließlich sein Maul, um die Reihen von haifischartigen Zähnen zu enthüllen, von denen ich bereits wusste, dass sie sich dort verbargen. Ich schleuderte den Stein, den ich in der Hand hielt, durch das Fenster, sodass der Raum mit Glasscherben übersät wurde und die Frau vor Schreck aufschrie. Robert Arden hob überrascht den Kopf und einen Moment lang trafen sich unsere Blicke und ich wusste, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Die Frau sah ihren monströsen Begleiter mit seinem nun offenen Maul und schrie ihr Entsetzen noch lauter heraus. Mit einer einzigen Bewegung, viel schneller als ich es erwartet hatte, war Robert Arden durch das Fenster und auf mich gesprungen. Ich wehrte mich und kämpfte, aber es war viel stärker als ich und ich konnte gerade noch verhindern, dass seine gezackten Zähne meine Kehle fanden. Es war das erste und letzte Mal, dass ich die Haut eines Vampirs mit meiner eigenen berührte. Das Fleisch war kalt und schwammig wie das Innere eines zerquetschten Apfels und ich spürte, wie mir die Galle in die Kehle stieg, während ich um mein Leben kämpfte. Schließlich bissen seine Zähne in meinen Hals. Nicht genug, um mich auf der Stelle zu töten, aber mit genug Kraft, um das Blut fließen zu lassen. In diesem Moment sah ich, wie eine Art Raserei in die Augen von Robert Arnton eintrat. Die blutekelhafte Zunge schoss krampfend aus seiner Kehle und ich spürte, wie sie sich an meinem Hals festsetzte. Ich weiß nicht, ob Sie jemals gespürt haben, wie Ihnen jemand das Blut aussaugt, aber ich würde das nicht empfehlen. An dieser Stelle muss ich ein Geständnis machen. In den Jahren vor diesem Ereignis und auch in den Jahren danach hatte ich immer wieder eine Beziehung zu Heroin. Ich habe es zum ersten Mal kurz nach Nigels Tod probiert und bin seither regelmäßig rückfällig geworden. Ich habe immer versucht, dies geheim zu halten, da ich mir bewusst bin, dass ich einen gewissen Ruf zu wahren habe und ich nicht möchte, dass dieser durch die Enthüllung meiner Sucht beschädigt wird. Aber für diesen Bericht ist es wichtig, da ich glaube, dass es das Heroin war, das in dieser Nacht noch in meinem Körper war, das den Vampir Robert Arnton dazu veranlasste, seine Zunge aus meinem Hals zu entfernen und zu zittern, als hätte er einen heftigen Würgeanfall. Ich lag da und versuchte mich so weit zu beruhigen, dass ich mich wehren konnte, als ich die Schreie wahrnahm. Die Frau, die er erst als Opfer hereingebracht hatte, stand über dem nun um sich schlagenden Robert Arnton und stach wiederholt mit einem Küchenmesser auf ihn ein. Obwohl stark und schnell schien der Vampir dem plötzlichen, gewalttätigen Ansturm nicht gewachsen zu sein und lag am Boden. Das gab mir die kostbaren Sekunden, die ich brauchte, um auf die Beine zu kommen und meinen improvisierten Holzpflock zu finden. Ich zielte und stieß dorthin, wo meiner Meinung nach das Herz des Dings sein sollte. Es war einfacher, als ich dachte. Der Brustkorb war weich und nachgiebig und es schienen keine Rippen vorhanden zu sein, die den Schlag aufhalten konnten. Robert Arnton wurde starr und erstarrte anscheinend unfähig, seinen Körper zu bewegen, obwohl ich sah, wie seine Augen wild herumflogen. In diesem Moment ließ die Frau, deren Name ich nie erfahren habe, das Messer fallen und rannte davon. Ich habe sie nie wieder gesehen, aber sie hatte mir bereits das Leben gerettet. Ich nahm mein Feuerzeug heraus und zündete Robert Arnton an. Wie Sylvia McDonald zuvor, fing er in Sekundenschnelle Feuer und als die Polizei eintraf, war nur noch ein kleiner Fleck versenkter Asphalt übrig. Ich hatte in dieser Nacht Glück. Niemand hat etwas gesehen oder die Polizei gerufen, bevor ich fertig war und mich vom Tatort entfernen konnte. Danach war ich vorsichtiger. Nach dieser Nacht sorgte ich mich zumindest nicht mehr darüber, ob ich mich bei der Existenz von Vampiren geirrt haben könnte. Ich hielt immer die Augen nach ihnen offen, obwohl ich manchmal zu eifrig war, wie im Fall von Alain Dupont, den ich 1982 getötet habe und bei dem sich später herausstellte, dass er ein Mensch war. Ich glaube, dass sie sehr selten sind und sich nur selten nähren müssen, da alle Beweise, die ich gesehen habe, darauf hindeuten, dass das Nähren immer tödlich für die Opfer endet. Wenn es viele Vampire gäbe oder wenn sie oft fressen würden, würde die Anzahl der Verschwundenen dem Rest der Gesellschaft schnell auffallen. Ich weiß nicht, was sie mit den Körpern ihrer Opfer machen, und das hat mich immer schon verwirrt, da sie keinen Mechanismus haben, um feste Nahrung zu sich zu nehmen, und ich glaube nicht, dass es viele Mordfälle gibt, bei denen der Körper komplett blutleer gefunden wird, wenn überhaupt. Ich glaube auch nicht, dass die Opfer zu Vampiren werden, denn die Vampirpopulation scheint viel zu gering zu sein, als dass dies eine Möglichkeit wäre. Ende der Aussage. Laut Martin, der bei der Aufnahme dieser Aussage anwesend war, sagte Herr Herbert an dieser Stelle, dass er etwas Schlaf bräuchte, bevor er weitermachen könne. Er wurde in den Pausenraum geführt, wo er sich auf die Couch zum Schlafen legte. Er ist nicht mehr aufgewacht. Er lag leider genau dort seinem Lungenkrebs. Martin sagt, dass unseren Mitarbeitern bewusst gewesen war, wie ernst der gesundheitliche Zustand von Herrn Herbert war, und man ihn deshalb geraten hatte, vor seiner Aussage medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der alte Mann hatte ihnen dann relativ unverblümt mitgeteilt, dass er keine weitere Sekunde mit seiner Aussage warten würde. Ich kann mich nicht entscheiden, ob dies seiner Erzählung mehr oder weniger Glaubwürdigkeit verleiht. Ungeachtet dessen gibt es reichlich Beweise, die Herrn Herberts Version der Ereignisse in allen Aspekten außer dem Vampirismus unterstützen. Es gibt einen Nachrichtenbericht über ein Feuer im Jahre 1959, dem ein Haus in der Loom Street zum Opfer fiel und offenbar das Leben eines 18-jährigen Jungen gefordert hatte, obwohl nicht erwähnt wird, wem das Haus gehörte. Außerdem ein Polizeibericht aus dem Jahr 1968, der das Verschwinden von Robert Arden in Manchester bestätigt. Spuren von Gewalt, ein zerbrochenes Fenster und Anzeichen eines Feuers auch, wenn keine menschlichen Überreste gefunden wurden. Es gibt auch einen Bericht über den Mord an einem Allard Dupont, dessen teilweise verbrannte Leiche am 2. August 1982 in seinem Haus gefunden wurde. Leider war Herr Herbert nie in der Lage, Angaben zu anderen Personen zu machen, sodass wir hier nicht weiter nachforschen können. Es wurde jedoch ein kleiner Beutel mit dieser Aussage hinterlassen, der 6 Haifischzähne unterschiedlicher Größe zu enthalten scheint. Laut einer Korrespondenz mit der Zoologischen Fakultät des King's College passen diese zu keiner der derzeit bekannten Arten. Persönlich weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube sicherlich nicht an wilde Geschichten über Vampirismus und ich komme nicht umhin zu erwähnen, dass es sich bei dieser Aussage um die Fotokopie einer Fotokopie zu handeln scheint. Außerdem kann ich diese angeblichen Vampirzähne nirgendwo im Archiv oder im sicheren Verwahrungsraum finden. Ich weiß nicht, wo die Originaldokumente sind, aber das Aktenzeichen wird bei mehreren Informationsanfragen erwähnt, welche von Regierungs- oder Strafverfolgungsorganisationen beim Institut gestellt wurden. Es kann sein, dass diese Herrn Herberts Aussage viel ernster nehmen, als ich es tue. Ende der Aufnahme.
Das Magnus Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter der Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.